Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt mit deren fünfter Lehreinheit mit dem Titel Das reale Gas. Dieser Titel deutet Ihnen schon an, dass diese Lehreinheit eine direkte Fortsetzung der letzten ist. Diese hatte den Titel Das ideale Gas. Das ideale Gas steht für den einfachsten Materiezustand, den wir uns vorstellen können, in dem die Materie aus punktförmigen Teilchen ohne Wechselwirkungen konstituiert ist, die dann eben ein Gas ausbilden oder auch nichts anderes ausbilden können, weil sie ja keine Wechselwirkung haben. Wir haben in unserer letzten Lehreinheit für diesen idealisierten Materiezustand eine Zustandsgleichung hergeleitet, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Das eine war ein makroskopisch-phänomenologischer Ansatz, im Rahmen dessen wir einfach experimentelle Befunde, die so existieren für Gassysteme, zusammengetragen haben. Und daraus folgte dann eben, als gemeinsamer Nenner sozusagen, die ideale Gasgleichung. In einem zweiten Ansatz haben wir dieselbe Gleichung auch noch einmal a priori auf Grundlage eines teilchenbasierten Modellbilds in einem statistisch-mechanischen Ansatz abgeleitet. Dazu haben wir das ideale Gas in ein Teilchenbild konzeptualisiert, so wie wir das eben gerade umrissen haben, und das aber dann in eine mathematische Form gebracht. Und daraus folgte dann eben wieder die ideale Gasgleichung. Wir haben die letzte Lehreinheit beschlossen mit dem Statement, dass diese ideale Gasgleichung trotz ihrer wirklich herausragenden Einfachheit eine große Relevanz in der physikalischen Chemie hat. Nämlich eben, weil sie so einfach ist und nichtsdestotrotz einen sehr weiten Anwendungsbereich hat. Wir können sehr viele tatsächliche Gassysteme ein ganzes Stück weit sehr gut mit der idealen Gasgleichung beschreiben. Sie können sich aber sicherlich schon vorstellen, dass dieses Modell natürlich, wie jedes Modell, seine Grenzen hat. Und an diese Grenzen stoßen wir jetzt. Wir vollziehen damit nun an dieser Stelle einen Übergang vom idealen zum realen Gas. Die Grundprämissen des idealen Gasmodells waren ja, dass es sich auf ein System aus Teilchen ohne Eigenvolumen und ohne Wechselwirkungen bezieht. Beides wollen wir jetzt mit in unsere Berücksichtigung einbeziehen. Fangen wir an mit der Berücksichtigung des Eigenvolumens der Teilchen. Auch hier können wir versuchen, uns in einem ersten Schritt das Leben zunächst mal so leicht wie möglich zu machen. Und das einfachste Modell für einen Stoffzustand, bei dem die Teilchen schon ein gewisses endliches Eigenvolumen haben, das aber dennoch nichtsdestotrotz relativ einfach ist, ist, wenn wir die Teilchen nicht punktförmig, sondern kugelförmig annehmen. Obwohl wir jetzt noch keine wirklichen spezifischen Wechselwirkungen zwischen diesen Kugelteilchen annehmen, das machen wir dann gleich im nächsten Schritt, haben die trotzdem schon eine triviale Wechselwirkung. Nämlich, aus rein geometrischen Gründen ist es natürlich nicht möglich, den Teilchenabstand zwischen zwei solcher Kugeln kleiner werden zu lassen als zweimal den Kugelradius, ne? Also den Durchmesser. Denn dann stoßen die Kugeln aneinander, wie zwei Billardkugeln. Und die Energie, die wir dann aufwenden müssten, um sie noch näher aneinander zu bringen, ist unendlich hoch. Das ist in Abbildung 1.12 grafisch dargestellt. Was wir dort sehen, ist eine Visualisierung des sogenannten Hartkugelpotentials. Also das ist die potenzielle Energie als Funktion des Teilchenabstands und die folgt so einem Stufenprofil. Also das heißt, die ist 0 bei allen Teilchenabständen, die größer als 2-mal Radius, also sprich Durchmesser sind, und ist eben unendlich ab dem Punkt 2R, wenn wir versuchen würden, den Teilchenabstand jetzt kleiner zu machen als diese Distanz, bei denen sich die Teilchen gerade eben berühren. Dieses Potential ist nicht nur von hypothetischer Relevanz. Das wird tatsächlich relativ häufig in der physikalischen Chemie benutzt. Denn Teilchen, die wir als solche harten Kugeln ansehen können, die gibt es tatsächlich. Sogenannte Hartkugelkolloide. Das sind kleine kugelförmige Partikel, die aus einem Material, typischerweise ein Polymermaterial, im glasartigen Zustand bestehen. Also, wie der Name nahelegt, sind das quasi kleine Glaskügelchen. Und die zwei Zentren zweier solcher Kugeln können wir nicht näher aneinander bringen als zweimal der Radius. Der Punkt, wo sich die Glasoberflächen gerade eben berühren. Denn jetzt zu probieren, die Mittelpunkte noch näher aneinander zu bringen, hieße die Glaskugeln zu deformieren. Und das ist bei Materie im glasartigen Zustand sehr schwer, weil der glasartige Zustand sehr hohe Elastizitätsmoduli aufweist. Das heißt, diese nanometerskaligen Glaskügelchen, diese Hartkugelkolloide, zeigen genau dieses Hartkugelpotential. Damit wird also tatsächlich gearbeitet in der physikalischen Chemie, konkret im Gebiet der Kolloidchemie. Wenn Sie sich dafür interessieren, da gibt es später im Masterstudium eine eigene Vorlesung drüber. Was aus diesem Hartkugelbild schon folgt, ist, dass ein bestimmter Teil des Volumens im Raum unzugänglich für die Teilchen ist. Wenn wir uns in einem Punkt des Raumes das Zentrum eines solchen kugelförmigen Partikels vorstellen, dann kann sich ein zweites Partikel eben nur so nah nähern, dass sein Mittelpunkt wenigstens 2R, also wenigstens zweimal Radius, von dem ersten Mittelpunkt entfernt ist. Das heißt, wir können uns um das Zentrum der ersten Kugel, sozusagen einen Kreis oder, nee, ist ja dreidimensional, also sprich eine Kugelschale, eine Sphäre, denken mit Radius 2R. Und dieses Volumen, was diese Kugelschale, diese Sphäre einschließt, ist nicht besetzbar für den Mittelpunkt einer zweiten Kugel. Und das gilt für jede Kugel im System. Das heißt, wir haben ein bestimmtes ausgeschlossenes Volumen im System. Was resultiert schlichtweg aufgrund der Tatsache, dass die Teilchen eine eigene Ausdehnung haben und in diesem Hartkugelbild eben andere Teilchen nicht beliebig dicht an sich heranlassen. Im zweiten Schritt hin zum realen Gas nehmen wir jetzt zusätzlich zum Eigenvolumen der Teilchen auch noch die Tatsache in Betracht, dass die Teilchen Wechselwirkungen miteinander haben. Dazu möchte ich erst ein bisschen was Grundsätzliches einschieben. Woher wissen wir eigentlich, dass es Teilchenwechselwirkungen gibt? Naja, das ist eigentlich ziemlich ersichtlich. Denn gäbe es die nicht, dann wären alle Materialien im Universum ideale Gase. Wir wissen aber, dass es mehr als nur ideale Gase gibt. Es gibt vor allem auch kondensierte Materie, also flüssige oder feste Phasen. Und das bedeutet, es muss anziehende Wechselwirkungen zwischen den Teilchen geben, die dafür sorgen, dass solche kondensierten Phasen entstehen können. Wir wissen aber andererseits auch, dass jetzt nicht alle Materie im Universum Festkörper sind. Das heißt, es muss zusätzlich zu den anziehenden Wechselwirkungen auch abstoßende Wechselwirkungen geben. Und je nach Stoff dominieren jetzt die einen oder die anderen. Das mag uns schon so ein erstes Bild darauf geben, warum manche Stoffe bei bestimmten Bedingungen Feststoffe und manche Flüssigkeiten oder Gase sind. Das hat sicherlich was damit zu tun, wie stark nun die anziehenden, respektive die abstoßenden Kräfte in Bezug zu den äußeren Umgebungsbedingungen, allen voran der äußeren Temperatur ist. Fußnote. Sie erinnern sich, in unserer ersten Lehreinheit war das eine der zentralen Grundfragen, die die physikalische Chemie ganz grundsätzlich adressiert. Hier haben wir jetzt einen ersten qualitativen Blick in Richtung Antwort auf diese Frage geworfen. Wie können wir denn jetzt diese Wechselwirkungen mathematisch beschreiben? Das heißt quantifizieren, analytisch ausdrücken. Analog zum Hartkugelpotenzial, was sich rein aus geometrischen Gründen ergibt, existiert auch für diese gerade skizzierten anziehenden und abstoßenden Teilchenwechselwirkungen ein Potenzial, das in Abbildung 1.13 dargestellt ist. Es hört auf den Namen Lennard-Jones-Potenzial. In Abbildung 1.13 sehen wir sehr viel Inhalt, deswegen schauen wir uns das mal systematisch Schritt für Schritt an. Also, was dort gezeigt ist, ist eine Auftragung der Energie auf der Ordinate als Funktion des Teilchenabstands auf der Abszisse. Und wir sehen drei Kurven, eine schwarze Kurve, eine blaue Kurve und eine grüne Kurve. Die schwarze Kurve ist die Überlagerung der blauen und der grünen Kurve. Diskutieren wir erstmal diese beiden, also die blaue und die grüne, separat. Was uns diese beiden Kurven ausdrücken ist, wie das auch da dran geschrieben ist, das Wechselwirkungspotenzial nur der abstoßenden, respektive nur der anziehenden Kräfte. Die abstoßenden Kräfte sind durch die blaue Kurve symbolisiert und die anziehenden Kräfte sind durch die grüne Kurve symbolisiert. Und was da auch schon beigeschrieben ist in Abbildung 1.13, ist, dass das Kurven sind, die Potenzfunktionen sind. Die abstoßende Kurve, das ist eine Potenzfunktion proportional zu r hoch minus 12 und die anziehende Kurve, das ist eine Potenzfunktion proportional zu minus r hoch minus 6. Aufgrund dieser beiden Exponenten, minus 6 und minus 12, wird das Lennard-Jones-Potenzial gemeinhin auch als 6-12-Potenzial bezeichnet. Wozu führt das, diese unterschiedlich steil skalierende Abstandsabhängigkeit? Das führt dazu, dass bei sehr kleinen Teilchenabständen, also ganz links auf der R-Achse, die mit R hoch minus 12 skalierende abstoßende Kurve dominiert. Die hat da von den Absolutwerten her die größeren Werte. Das heißt, bei sehr geringen Teilchenabständen überwiegen abstoßende Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Wie beim Hartkugelpotenzial steigt die Energie dann sehr steil ins Unendliche. Und wir können uns das jetzt auch sozusagen als das Eigenvolumen der Teilchen vorstellen. Eigenvolumen, das hatten wir ja gerade eben im Rahmen des Hartkugelpotenzials schon gesehen, führt dazu, dass wir die Teilchen nicht näher als einen bestimmten Abstand zueinander bringen können. Und das ist genau in diesem Teil der Kurve gegeben, weil da die Energie sehr stark mit geringer werdendem Abstand ansteigt. Beim Hartkugelpotenzial ist das noch mehr betont, da ist der Anstieg hoch R hoch minus unendlich sozusagen, also unendlich steil. Da ist es gar nicht möglich, die Teilchen näher aneinander zu bringen, als eben zweimal ihr Radius. Im Lennard-Jones-Potenzial ist das nicht ganz so harsch. Da ist es grundsätzlich natürlich schon möglich, die Teilchen näher aneinander zu bringen. Aber das kostet da eben sehr viel Energie. Und wenn uns diese Energie nicht zur Verfügung steht, was sie nicht tut bei Raumtemperatur, dann bedeutet das, die Teilchen lassen sich nur auf einen gewissen endlichen Mindestabstand zueinander bringen. Und den können wir als das Eigenvolumen, als die eigene Größe der Teilchen interpretieren. Der physikalische Grund für diese sehr starken abstoßenden Wechselwirkungen bei kleinen Abständen, der liegt im Grunde in der Quantenmechanik. Wenn wir uns zwei Atome oder Moleküle vorstellen und die bringen wir jetzt auf sehr kurze Distanzen zueinander, dann fangen irgendwann die Elektronen in den äußeren Schalen, also in den energetisch höchsten Orbitalen, Atomorbitale oder Molekülorbitale, an, sich zu überlappen, also gleiche Raumbereiche einzunehmen. Das heißt, wir bringen dann Elektronen in Bereiche, also sprich quantenmechanische Zustände, wo sie dieselben Quantenzahlen haben. Und das ist nach dem Pauli-Prinzip, das Sie in der PC2 noch genau kennenlernen werden, nicht möglich. Das heißt, um dieses quantenmechanische Verbot zu umgehen, müssten die Elektronen dann auf energetisch höherwertige Niveaus ausweichen, also in angeregte Zustände übergehen. Das ist möglich, kostet aber sehr viel Energie. Und dadurch begründet sich der starke Anstieg der Energie mit geringer werdendem Abstand im Lennard-Jones-Potential bei geringen Abständen. An dieser Stelle noch ein Kommentar zu der Zahl R hoch minus 12. Diese Zahl stammt nicht explizit aus dem Pauli-Prinzip. Diese Zahl ist einfach willkürlich gewählt, so dass sich eben eine sehr stark mit dem Abstand skalierende Abhängigkeit ergibt. Da ließe sich im Prinzip auch eine andere Zahl verwenden. Da könnten wir jetzt auch minus 13 oder minus 11 verwenden. Es wird eine minus 12 verwendet, weil diese Zahl so eine gewisse Symmetrie zu der Skalierung des anderen Teils der anziehenden Wechselwirkungen mit R hoch minus 6 hat, auf den wir gleich noch zurückkommen werden. Für den gibt es nämlich konkret eine quantitative physikalische Ursache. Da kommen wir, wie gesagt, gleich noch drauf. 12 ist ja auch eine Zahl, die ansonsten sehr präsent ist. Wir teilen ja beispielsweise das Jahr in 12 Monate, den Tag und die Nacht in jeweils 12 Stunden. Das führt letzten Endes übrigens zurück auf die 12 Apostel, aber das führt jetzt wirklich zu weit. Für größere Teilchenabstände wird dieser mit R hoch minus 12 skalierende Beitrag dann aber relativ schnell vernachlässigbar, weil der ja mit R hoch minus 12 auch eben dann sehr schnell abfällt, wenn das R größer wird. Und dann übernimmt der zweite Beitrag, der in Abbildung 1.13 grün gezeichnete und mit minus R hoch minus 6 skalierende Beitrag der anziehenden Wechselwirkungen die Regie. Wo kommen die anziehenden Wechselwirkungen her? Anziehende Kräfte oder Wechselwirkungen haben grundsätzlich ihre Ursache in elektrostatischen Effekten, also Ladungswechselwirkungen. Das stärkste Beispiel dafür ist eine ionische Wechselwirkung. Das kennen Sie schon aus den Grundvorlesungen der allgemeinen Chemie. Wenn Sie sich Ionen vorstellen, also negativ geladene und positiv geladene Teilchen, Anionen und Kationen, dann haben die eine sehr starke Wechselwirkung miteinander, die durch das Coulomb-Potential quantifiziert wird. Das skaliert jetzt übrigens nicht mit dem Exponenten R hoch minus 6, das skaliert mit dem Exponenten R hoch minus 1, ist also flacher, das heißt, ist auch bei größeren Abständen signifikant. Solche ionischen Spezies sind für die Gaszustände, die wir hier in unserer Lehreinheit betrachten, auch nicht relevant, weil eben deren Wechselwirkungen so stark sind, dass diese Stoffe gar nicht in die Gasphase überführbar sind. Wir brauchen ja schon in vielen Fällen mehrere hundert bis tausend Grad, um ionische Materie überhaupt erstmal in eine flüssige Phase zu bringen, also aufzuschmelzen. Und jetzt zu probieren, die weiter in die Dampf- oder Gasphase zu überführen, ist aufgrund der starken Teilchenwechselwirkungen nicht möglich. Ich habe Ihnen das Beispiel mit den Ionen jetzt hier an dieser Stelle gebracht, um Sie darauf zu führen, dass elektrostatische Wechselwirkungen anziehend sind. Und die ionischen Wechselwirkungen sind der stärkste Vertreter dieses Typs. Neben diesen ionischen Wechselwirkungen zwischen echt geladenen Teilchen können wir aber auch elektrostatische Wechselwirkungen zwischen Teilchen diskutieren, die erstmal für sich nach außen elektrisch neutral sind, trotzdem aber bedingt durch ihren Aufbau ein Dipolmoment aufweisen. Denken Sie an HCl beispielsweise. Da hat das Chloratom eine hohe Elektronegativität, das Wasserstoffatom hingegen eine geringe Elektronegativität. Das heißt, wir haben es hier mit einer polaren kovalenten Bindung zu tun, mit einer negativen Partialladung am Chloratom und einer positiven Partialladung am Wasserstoffatom. Und dieses Molekül weist also daher ein Dipolmoment auf. Und da das alle Moleküle in einem Vielteilchenensemble aus HCl haben, können sich diese Dipole zueinander paarweise anordnen, was zu anziehenden Teilchenwechselwirkungen führt, die auch auf elektrostatische Effekte zurückführbar sind. Diese Wechselwirkung bezeichnen wir als Kesom-Wechselwirkung. Die skaliert jetzt mit R hoch minus 6. Auch in Mischungen, in denen eine Teilchenspezies solch ein Dipolmoment aufweist, eine andere aber keins, können die Dipole in den Molekülen der ersten Spezies in den Molekülen der zweiten Spezies entsprechend gepaarte Dipolmomente induzieren. Auch dies ist eine Form der elektrostatischen Wechselwirkung, die ebenfalls mit R hoch minus 6 skaliert. Diese Wechselwirkung wird als Debye-Wechselwirkung bezeichnet. Sogar in Teilchenspezies, die an sich völlig unpolar sind, wie zum Beispiel ein reines Chlormolekül oder ein Argonatom, kann es temporäre Dipolmomente geben, also zeitlich zufällig auftretende und variierende Dipolmomente in den Teilchen. Das kann dazu führen, dass es momentan mal so sein kann, dass der Schwerpunkt der Elektronenwolke und der Schwerpunkt der Atomkerne jetzt mal nicht räumlich zusammenfallen und dadurch ein Molekül momentan ein Dipolmoment aufweist. Dieses zufällig spontan auftretende Dipolmoment, das fluktuiert die ganze Zeit. Das heißt, es ändert sich die ganze Zeit sowohl in Richtung als auch in Größe. Und im zeitlichen Mittel ist es null. Aber es gibt halt diese zeitlichen zufälligen Fluktuationen des Dipolmoments. Und jetzt ist es so, dass wenn ein Molekül jetzt gerade mal aufgrund so einer Fluktuation ein bestimmtes Dipolmoment aufweist, dann ist es für sein Nachbarmolekül günstig, ein entsprechend dazu gepaartes Dipolmoment aufzuweisen. Das heißt, ein eben solches wird in dem Nachbarmolekül induziert, weil dann kann es eine kleine Dipol-Dipol-Wechselwirkung geben. Und das passiert dann auch. Das heißt, diese Quantenfluktuationen des Dipolmoments im einen Atom oder Molekül, das an sich neutral ist, induziert im Nachbarteilchen, das an sich auch neutral ist, ein entsprechend gepaartes Dipolmoment. Und das passiert jetzt in allen Molekülen in unserem Vielteilchenverbund. Nur für einen kurzen Moment. Das ist im nächsten Moment wieder weg. Aber dafür bildet sich dann woanders Neues, was auch im ganzen System sich fortpflanzt. Dieser Mechanismus trägt den Namen Londonsche Dispersionswechselwirkung. Die ist schwach, aber wirklich allgegenwärtig. Und deren Ausmaß steigt mit steigender Polarisierbarkeit der Teilchen, also der Moleküle oder Atome. Klar, wenn eine Teilchenspezies leichter polarisierbar ist als eine andere, dann kann sie diesem Mechanismus leichter folgen. Die Polarisierbarkeit ihrerseits steigt mit der Anzahl Elektronen. Deshalb hat Argon einen höheren Siedepunkt als Helium. An sich sind das ja beides Edelgase. Das heißt, wir könnten uns da erstmal fragen, wieso haben die überhaupt einen Siedepunkt? Siedepunkt heißt ja, die können auch kondensieren. Wieso können die das eigentlich? Das sind doch total unpolare Edelgase. Jetzt wissen wir warum. Weil sie diese Quantenfluktuationen ihrer Dipolmomente aufweisen. Naja, und die sind eben im Argon ausgeprägter als im Helium, weil Argon mehr Elektronen enthält als Helium. Und deswegen hat Argon einen höheren Siedepunkt als Helium. Das gleiche Argument können wir auch für die Siedepunkte der Halogene führen. Damit können wir verstehen, warum Brom einen höheren Siedepunkt hat als Chlor. Brom ist ja bei Normalbedingungen sogar schon flüssig. Okay, leicht flüchtig, weil es ja ziemlich unpolar ist, aber immerhin flüssig. Während Chlor bei Normalbedingungen ein Gas ist. Das heißt, die Londonsche Dispersionswechselwirkung ist ein ganz wichtiger anziehender Teilchenwechselwirkungsmechanismus. Und der lässt sich natürlich auch mathematisieren. Das wollen wir an der Stelle hier jetzt nicht tun. Und das zeigt dann eine R-6-Abhängigkeit. Gemeinsam werden die Kesom-Wechselwirkung, die Debye-Wechselwirkung und die Londonsche Dispersionswechselwirkung, die ja alle mit R hoch minus 6 skalieren, als Van der Waals-Wechselwirkung bezeichnet. Das heißt, die werden unter diesem Terminus zusammengefasst. Gut, jetzt haben wir also den anziehenden und den abstoßenden Zweig des Lennard-Jones-Potentials verstanden. Also sprich die beiden gefärbten Kurven in Abbildung 1.13. Und wenn die beiden jetzt überlagert werden, und das werden sie ja, weil sie ja beide operativ sind, was mathematisch einfach einer Aufsummierung der beiden zugrunde liegenden Formelausdrücken entspricht, dann führt das zu der schwarzen Kurve in Abbildung 1.13. Und das ist die Lennard-Jones-Potentialkurve. Bei geringen Teilchenabständen dominiert der blaue, der abstoßende Kurventeil und deswegen geht die Kurve da bei kleiner werdendem R steil nach oben, während bei höheren Teilchenabständen der anziehende Beitrag dominiert. Deswegen haben wir da bei höheren Teilchenabständen eine Form der Lennard-Jones-Kurve, die sich immer mehr dieser grün gezeichneten Teilkurve anschmiegt. Und die Überlagerung dieser beiden Kurventeile führt jetzt bei einem Abstand dazwischen, beim Gleichgewichtsabstand, der ist als R-Index GG in Abbildung 1.13 eingezeichnet, zu einem Potentialminimum, gern auch als Potentialtopf bezeichnet, mit einer Tiefe, die hier als Epsilon quantifiziert ist. Wenn wir zu sehr großen Teilchenabständen gehen, dann geht dieses Potential gegen Null, weil bei sehr großen Abständen, da sind die Teilchen dann so weit voneinander entfernt, dass sie sozusagen nichts voneinander wissen. Und dann ist es auch egal, ob wir sie noch ein Stück weiter auseinanderbringen oder ein kleines Stück näher zusammenbringen. Das Potential ist davon nahezu unbeeinflusst und hat Werte nahe E0. Schauen wir nochmal kurz auf diesen Potentialtopf. Der hat, wie gesagt, die Tiefe Epsilon und das Null-Level der Lennard-Jones-Kurve ist, wie gesagt, als E0 in Abbildung 1.13 bezeichnet. Das möchte ich jetzt mal in Relation bringen zur kinetischen Energie der Teilchen. Wenn die eine kinetische Energie haben, die kleiner ist als E0 minus Epsilon, dann sind sie in diesem Potentialtopf sozusagen gefangen. Sie bleiben aneinander gebunden und wir haben eine kondensierte Phase vorliegen. Wenn im Gegenteil die kinetische Energie der Teilchen größer ist als E0 minus Epsilon, dann können sie sich aus dem Potentialtopf befreien sozusagen, also voneinander lösen und wir haben einen gasförmigen Zustand vorliegen. Nachdem wir nun diese Aspekte beleuchtet haben, schauen wir uns doch mal an, wie sich ein Gas, bei dem das beides ausgeprägt ist, also sprich ein reales Gas mit Teilchen, mit Eigenvolumen und Wechselwirkungen, so verhält. Wir schauen uns dazu wieder Isothermen an, das heißt Kurven in einem PV-Diagramm, wie es in Abbildung 1.14 gezeigt ist. Auch diese Abbildung ist wieder sehr inhaltsreich, deswegen schauen wir uns auch die wieder mal Schritt für Schritt an. Wir fangen mal rechts oben sozusagen an. Wir schauen uns mal die Isotherme an, die für den Fall gilt, Temperatur deutlich größer als eine sogenannte kritische Temperatur, auf die wir gleich noch kommen werden. Für den Moment können wir das erstmal salopp formulieren als, wir schauen mal auf die Kurve für sehr hohe Temperaturen. Diese Kurve hat im Wesentlichen die Form einer Hyperbel. Das heißt, wir können sagen, da ist P proportional zu 1 durch V. Und das ist ja genau das, was wir vom idealen Gas kennen. Das ist das Boyle-Mariotsche Gesetz. Das heißt, bei sehr hohen Temperaturen verhalten sich auch echte Gase praktisch ideal. Wir können an dieser Stelle sogar schon verstehen, warum das so ist. Nun, es mag zwar sein, dass in solchen echten Gasen Wechselwirkungen zwischen den Teilchen vorliegen, zum Beispiel anziehende Wechselwirkungen. Aber bei sehr hohen Temperaturen gilt ja genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Da haben die Teilchen eine hohe kinetische Energie und können diese Wechselwirkungen sehr gut überwinden. Und wenn die wirklich sehr hoch ist, diese kinetische Energie, Dann können sie sich auch wie ein ideales Gas verhalten. Dann ist es so, als gäbe es gar keine anziehenden Kräfte zwischen ihnen. Wenn wir jetzt zu leicht geringeren Temperaturen übergehen, das ist die von rechts oben gesehen zweite Kurve im Diagramm, beschrieben ist die mit T größer T-Krit, dann sehen wir, dass hier jetzt die Kurvenform von der Hyperbelgestalt abweicht. Die Kurve hat jetzt so einen Schlenker. Das heißt, da sehen wir jetzt schon, dass das ideale Gasmodell jetzt nicht mehr gilt. Denn nach dem müsste das eine echte Hyperbel sein. Die Kurve, die wir hier jetzt aber betrachten, ist kein Hyperbel. Hyperbeln haben keinen Schlenker. Das heißt, daran können wir schon erkennen, dass es bei geringer werdender Temperatur irgendwann Abweichungen vom idealen Verhalten gibt. Auch das können wir wieder verstehen, ne? Nach dem, was wir ja gerade gesagt haben. Wenn die Temperatur tiefer ist, dann ist auch die kinetische Energie der Teilchen geringer und dann können sie solche anziehenden Wechselwirkungen nicht mehr so deutlich überwinden. Dann führen diese Wechselwirkungen dazu, dass diese Teilchen dann und wann mal aneinander kleben bleiben sozusagen. Und das ist dann kein ideales Verhalten mehr, was sich dann offenbar in Form so eines Schlenkers in der PV-Isotherme äußert. Eine ganz charakteristische Kurve, deswegen ist die auch grün gezeichnet, also farblich hervorgehoben in Abbildung 1.14, ist jetzt die für die sogenannte kritische Temperatur, T-Krit. Bei der kritischen Temperatur ist dieser Schlenker in der Kurve schon sehr ausgeprägt. Er wird dann konkret zu einem Sattelpunkt. Und wenn wir jetzt zu Temperaturen tiefer als T-Krit gehen, das sind die zwei unteren Kurven, bei T kleiner T-Krit, dann haben diese Kurven einen horizontalen Abschnitt. Und es ist dann noch so eine blaue Einhüllende in das Diagramm eingezeichnet. Das ist der Bereich, wo von den ganzen Kurven diese horizontalen Abschnitte drin liegen. Zwei sind jetzt hier explizit gezeichnet. Nehmen wir uns mal die unterste Kurve vor und folgen deren Verlauf mal von rechts nach links in dem Diagramm. Also wir gehen mal vom Zustand eines hohen Volumens aus, wo ein geringer Druck vorliegt, und komprimieren das jetzt. Also machen das Volumen kleiner. Und lesen jetzt mal entlang der Kurve, was der Druck dabei jeweils macht. Wir fangen an bei dem Punkt, der in Abbildung 1.14 als A bezeichnet ist. An diesem Punkt haben wir ein hohes Volumen und dementsprechend einen kleinen Druck. Und wenn wir jetzt von rechts nach links gehen, auf der Volumenachse, dann steigt der Druck erstmal gemäß einer Hyperbelform. Also da verhält sich das Gas noch weitgehend ideal. Wir kommen dann aber irgendwann an einen Punkt B. Und wenn wir jetzt weiter komprimieren, also das Volumen weiter verkleinern, dann steigt die Kurve nicht weiter gemäß einer Hyperbel an, sondern sie steigt überhaupt gar nicht weiter, sondern nimmt jetzt einen horizontalen Verlauf bei einem konstanten Druck an. Diesen Druck nennen wir Dampfdruck. Was jetzt passiert ist, dass Kondensation des Gases einsetzt. Das heißt, es bildet sich eine flüssige Phase. Erst nur ein erstes Tröpfchen, dann ein zweites, drittes Tröpfchen. Diese Tröpfchen werden noch größer und so bildet sich mehr und mehr kondensierte Phase. Dabei bleibt der Druck konstant bei einem Wert, den wir Dampfdruck nennen. Kompression führt hier jetzt also eben nicht zu weiterer Druckerhöhung, sondern zur Erhöhung des Ausmaßes der kondensierten Phase. Es wird einfach immer mehr und mehr Gas kondensiert, wenn wir das Volumen verringern. Würden wir das umgekehrt machen, dann hätten wir es mit einem Verdampfungsprozess zu tun, der bei gegebener Temperatur bei einem bestimmten Druck vonstatten geht, nämlich dem Dampfdruck. Deswegen ist dieser Druck da in Abbildung 1.14 als Dampfdruck bezeichnet. Das geht jetzt soweit bis zum Punkt C in dem Diagramm. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, ist alles Gas verflüssigt. Wir haben dann nur noch eine flüssige Phase vorliegen. Und wenn wir jetzt weiter komprimieren wollen, also das Volumen weiter verringern wollen, dann müssen wir dafür sehr hohe Drücke aufwenden, weil die Flüssigkeit, wie alle Flüssigkeiten, nahezu inkompressibel ist. Das heißt, um von dem Punkt C jetzt weitergehen zu wollen in Richtung Punkt D, brauchen wir schon für geringe weitere Volumenverringerungen sehr hohe Drücke. Die Kurve hat hier jetzt also einen sehr steilen Verlauf. Wir haben also jetzt das Verhalten eines realen Gases besprochen. Erstmal phänomenologisch. Und jetzt kommt die zentrale Frage unserer heutigen Lehreinheit. Können wir das auch wieder mathematisch ausdrücken? Das heißt, können wir eine Zustandsgleichung für das reale Gas aufstellen? Können wir eine Gleichung finden, die zu dem eben gerade diskutierten experimentellen Befund passt? Das heißt, die uns diese Kurvenverläufe, wie wir sie gerade eben diskutiert haben, analytisch ergibt. Die mathematisch beschreibt. Wir hatten in unserer ersten Lehreinheit ja schon mal so ganz grundsätzlich besprochen, wie die Naturwissenschaft vorgeht, wenn ein Modell seine Gültigkeitsgrenzen erreicht und überschritten hat. Und an so einem Punkt sind wir jetzt hier. Mit dem idealen Gasmodell kommen wir hier nicht weiter. Das beschreibt uns allenfalls die ganz obere rechte Kurve, aber alle anderen nicht. Also schon gar nicht die, bei denen kondensierte Phasen auftreten. Dieser Zustand ist im idealen Gasmodell gar nicht möglich. Wir haben nun in unserer allerersten Lehreinheit gesagt, dass prinzipiell die Naturwissenschaft auf zwei Arten mit so einem Fall umgehen kann. Die eine Art wäre, das Modell komplett über den Haufen zu werfen und neu anzusetzen. Die andere Art wäre, das Modell in seinen Grundzügen beizubehalten und den neuen experimentellen Befunden anzupassen. Das heißt also Korrekturterme hinzuzufügen, die den Abweichungen Rechnung tragen und das Modell dadurch erweitern. Den letzteren Ansatz verfolgen wir jetzt bei unserer Suche nach einer Zustandsgleichung für das reale Gas. Es gibt da jetzt prinzipiell wieder zwei Ansätze für, wie wir das vollziehen können. Beide wollen wir im Folgenden diskutieren. Der erste Ansatz geht auf van der Waals zurück. Wir kennen den Namen schon, gerade eben hatten wir schon von van der Waals Wechselwirkungen gesprochen und trägt den Namen van der Waals Gleichung. Was wir hier machen ist, wir gehen von der idealen Gasgleichung aus, wie sie hier jetzt in Form von Gleichung 43 nochmal hingeschrieben ist, in zwei verschiedenen Varianten. Das eine ist die Form, die wir in der letzten Lerneinheit hatten, P mal V ist gleich nRT, und daneben steht noch eine andere Form, wo das auf N normiert ist. P mal V quer ist gleich RT. V quer ist V normiert auf N, also das molare Volumen. Und wir passen diese Gleichung jetzt an, indem wir die zwei eingangs diskutierten Abweichungen von der Idealität sozusagen mathematisieren und in Form von Korrekturtermen in die Gleichung einbauen. Was wir da heranziehen müssen, ist die anziehende Teilchenwechselwirkung und die abstoßende Teilchenwechselwirkung, die letztlich zum Eigenvolumen der Teilchen führt. Wie tun wir das? Nun, wir machen uns klar, was die Auswirkung dieser beiden Effekte ist. Die abstoßende Wechselwirkung verringert in unserem System das zur Verfügung stehende Volumen. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass es aufgrund des Teilchen-Eigenvolumens, also aufgrund der abstoßenden Kräfte zwischen den Teilchen, ein Ausschlussvolumen im System gibt. Und das quantifizieren wir jetzt. Wir setzen das so an, dass wir für das Volumen V in der idealen Gasgleichung jetzt eben nicht mehr V schreiben, sondern V minus N mal B. B ist jetzt ein Faktor, der sozusagen das Eigenvolumen der Teilchen widerspiegelt. Das ist nicht ganz so die Identität, das ist also nicht exakt gleich dem Eigenvolumen der Teilchen, aber hat was mit demselben zu tun. Die anziehenden Wechselwirkungen ihrerseits wirken sich so aus, dass sie den Druck verringern. Anziehende Wechselwirkungen zwischen den Teilchen halten die Teilchen ja zusammen. Das heißt, sie halten sich dann sozusagen gegenseitig zurück. Und deswegen ist der Impuls, den sie auf die Systemwände übertragen, und das ist ja Druck in unserem mikroskopischen Modellbild, nicht mehr so stark. Das heißt, der Druck ist verringert. Wir können die anziehende Wechselwirkung auch konzeptuell so diskutieren, als gäbe es einen erhöhten Außendruck auf das System. Und so setzen wir das jetzt auch an. Wir quantifizieren jetzt dieses sozusagen zusätzliche äußere Druckinkrement, das jetzt quasi zusätzlich von außen wirkt. Also eigentlich wirkt es ja von innen aus dem System heraus, aber wir setzen das jetzt so an, als wirke es von außen, als zusätzlicher Beitrag zum Außendruck. Wir modellieren den Druck mikroskopisch wieder als Aufschläge der Teilchen auf die Systemwand und machen uns klar, der setzt sich zusammen aus der Aufschlaghäufigkeit und der Aufschlagstärke. Beides ist proportional zur Teilchenzahldichte, N durch V. Je mehr Teilchen wir im System haben, umso mehr Aufschläge finden statt und umso deutlicher ist auch die gegenseitige Anziehung der Teilchen. Das heißt, desto mehr wird dieser Druck verändert. Das heißt, wir können das Delta P, was jetzt konzeptuell zu dem P hinzukommt, als N durch V mal N durch V ansetzen, also N durch V Quadrat. Wir machen dafür einen Proportionalitätsansatz, brauchen noch einen Pop-Faktor, den nennen wir einfach A. Das heißt, wir addieren zu dem P in der idealen Gasgleichung einen Summanden A mal in Klammern N durch V zum Quadrat. Dieser Betrag heißt übrigens Kohäsionsdruck. Achtung, Fußnote, in mancher Literatur wird er auch als Binnendruck oder innerer Druck bezeichnet. Das ist streng genommen nicht ganz richtig. Diese Terme sind eigentlich für was anderes reserviert. Es lässt sich aber zeigen, dass der Kohäsionsdruck, den wir gerade eingeführt haben, mit dem Binnendruck, der eigentlich was anderes ist, den gleichen Wert hat. Wenn Sie sich dafür interessieren, in Abschnitt 1.5.4.1 in unserem Skript ist Ihnen dafür ein kleiner mathematischer Beweis hingeschrieben. Wenn wir jetzt diese beiden Korrekturterme in die ideale Gasgleichung implementieren, dann folgt daraus Gleichung 44, die van der Waals-Gleichung. Die ist in Gleichung 44 in zwei Varianten aufgeführt. Die eine Variante ist die, wo wir einfach V schreiben und die andere ist die, wo wir V quer schreiben. Der Grund, warum wir hier beides nebeneinander aufführen, ist, weil Sie in der Literatur mal das eine und mal das andere finden. Wir haben damit also eine neue Gleichung abgeleitet und ich finde es grundsätzlich immer ganz hilfreich, wenn wir an so einem Punkt sind, wo wir eine neue Gleichung in der Hand haben, dass wir uns mal kurz klar machen, ob die sinnvoll ist. Das sollten Sie grundsätzlich in Ihrer wissenschaftlichen Arbeitsweise immer tun. Ich selber habe zwei Strategien, wie ich sowas umsetze. Die eine ist, ich vergegenwärtige mir die physikalischen Einheiten. Das heißt, ich schaue mir mal beide Seiten der Gleichung an und gucke erstmal, ob es dieselbe Einheit ist. Also wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Gleichung auf jeden Fall falsch. Und ich schaue, wenn es gleich ist, ob das die Einheit ist, die ich auch erwarte, von meinem konzeptuellen Grundverständnis her. Welche Einheit erwarten wir hier? Wir erwarten Newton mal Meter, also Joule, die Einheit einer Energie auf beiden Seiten. Denn das hatten wir uns ja in der letzten Lerneinheit schon klar gemacht, dass die ideale Gasgleichung auf ihrer linken Seite eine mechanische Energie und auf der rechten Seite eine thermische Energie bilanziert. Und das muss natürlich die angepasste Variante davon, die van der Waals-Gleichung, auch tun. Jetzt haben wir diese Parameter recht phänomenologisch eingeführt. Das heißt, wir kennen jetzt erstmal deren Einheiten gar nicht. Das heißt, dieser Ansatz führt uns hier jetzt erstmal nicht weiter. Ein anderer Ansatz, wie wir uns die Reliabilität von Gleichungen grundsätzlich klar machen können, ist, dass wir die Variablen in ihnen mal ins Extreme laufen lassen. Also gegen plus unendlich, minus unendlich, respektive null, je nachdem, was davon sinnvoll ist. Und dann schauen, was die Gleichung dabei jeweils tut. Das kann uns einen guten Eindruck darüber geben, ob das so mit den konzeptuellen Erwartungen übereinstimmt, die wir haben für solche Extremwertbetrachtungen. Tun wir das hier doch mal. Was ist denn zum Beispiel der Fall bei sehr kleinen Stoffmengen, n? Kleine n bedeuten, dass beispielsweise der Beitrag nb, der vom v abgezogen wird, sehr klein ist. Also der ist bestimmt deutlich kleiner als das v selber. Das bedeutet, wir können den quasi weglassen hier. Und das bedeutet auch, dass der Faktor n durch v in Klammern zum Quadrat, der zusammen mit dem a zum p addiert wird, klein ist. Und das heißt, wir können das dann beides quasi ignorieren und dann steht da auf der linken Seite einfach wieder p mal v. Das heißt, dann steht da wieder die ideale Gasgleichung. Und das ergibt auch Sinn. Bei kleinen Stoffmengen im System sehen die Teilchen sich fast nie, weil es einfach wenige im System gibt. Und das bedeutet, es mag zwar sein, dass die Wechselwirkungen miteinander haben, aber die können sich nicht ausbilden, weil die sich ja kaum sehen. Und das ist dann so, als wären die Wechselwirkungen gar nicht da. Wir sind dann also in diesem Potentialdiagramm gemäß Abbildung 1.13 bei ganz hohen Abständen sozusagen. Einen anderen Parameter, dessen Einfluss wir hier noch diskutieren können, ist die Temperatur, T. Lassen Sie uns mal diskutieren, was passiert, wenn T sehr hoch wird, also der Fall T gegen unendlich. Nun, in diesem Fall ist V sehr groß, aufgrund von starker thermischer Ausdehnung. Das heißt, genauso wie wir gerade eben diskutiert haben, ist dann V deutlich größer als N mal B und der Faktor in Klammern N durch V zum Quadrat ist sehr klein. Das heißt, wir können wieder das N mal B gegenüber dem V in dem zweiten Faktor der linken Seite der Gleichung ignorieren. Und wir können dieses a mal in Klammern n durch v zum Quadrat in dem ersten Faktor ebenfalls ignorieren und haben dann insgesamt wieder p mal v auf der linken Seite der Gleichung stehen. Das heißt, auch hier geht die van der Waals-Gleichung in die ideale Gasgleichung über. Das ergibt auch wieder Sinn, denn bei hohen Temperaturen verhält sich ja ein reales Gas wie ein ideales Gas. Das haben wir ja in Abbildung 1.14 gerade eben gesehen. Die höchste Kurve da im Diagramm ist eine Hyperbel, also verhält sich wie ein ideales Gas. Und wir können auch das wieder konzeptuell verstehen. Es mag zwar sein, dass die Teilchen Wechselwirkungen miteinander haben, aber bei hohen Temperaturen werden diese Wechselwirkungen sehr effektiv überwunden. Das heißt, die Teilchen können sich gut aus diesem Lennard-Jones-Potentialtopf befreien und verhalten sich so, als gäbe es keine anziehenden Kräfte zwischen ihnen. Es gibt noch eine weitere Strategie, mit der wir die Zustandsgleichung des realen Gases finden können. Die hört auf den Namen Virialreihenentwicklung. Das leitet sich ab vom lateinischen vires, das bedeutet Kräfte. Was wir dabei machen ist, wir nehmen die ideale Gasgleichung und addieren Korrekturterme dazu. Also wir haben beispielsweise P mal V quer ist gleich RT und da addieren wir jetzt einige zuzügliche Summanden hinzu, die uns das in eine Potenzreihe entwickeln, nach einer der beteiligten Zustandsvariablen. Wir können das beispielsweise mal mit P machen, indem wir auf die rechte Seite noch eine Reihe von Summanden mit hinzuziehen, die jetzt eine steigende Potenzreihe von P sind. Das heißt, wir addieren einen Virialkoeffizienten, den nennen wir groß B mal P hoch 1 plus einen nächsten Virialkoeffizienten, den nennen wir C mal P Quadrat plus noch wieder einen nächsten Virialkoeffizienten, den nennen wir D mal P hoch 3 und so weiter und so fort. In dem R mal T, was da schon steht, da steckt sozusagen auch eine Potenz von P mit drin, nämlich sozusagen P hoch 0, das ist ja einfach gleich 1. Ne? Also der erste Virialkoeffizient, den müssten wir nach der Nomenklatur hier A nennen, der hat den Wert RT hier in diesem Ansatz. Das heißt, wir haben die Gleichung dann in eine Form gebracht. P mal V quer ist gleich RT plus groß B mal P plus groß C mal P Quadrat plus groß D mal P hoch 3 und so weiter. Diese Koeffizienten groß B, groß C, groß D und so weiter, streng genommen noch inklusive groß A, was den Wert RT hat, die nennen wir Virialkoeffizienten. B ist der zweite Virialkoeffizient, C ist der dritte Virialkoeffizient, D ist der vierte Virialkoeffizient und so weiter. Der erste ist wie gesagt A, hat den Wert RT. Kurze Fußnote zu diesem Ansatz. Solche Potenzreihenentwicklungen sind ein allgemeiner, gern genommener Ansatz in der physikalischen Chemie. Der ist jetzt erstmal rein phänomenologisch und folgt dem Grundgedanken, nimm die Gleichung des einfachen Idealfalls, die du jetzt anpassen willst, und entwickel die in eine Potenzreihe nach der dich gerade interessierenden Zustandsvariable zur Verfeinerung. Das heißt erstmal zur rein mathematisch-phänomenologischen Anpassung. Und dann schau halt mal, ob das mathematisch was bringt. Das heißt, ob der auf diese Art modifizierte Ansatz einen experimentell bestimmten Datensatz besser widerspiegelt als der nicht angepasste Ansatz. Und das ist in der Tat oft so. Das tun diese angepassten Ansätze in der Tat oft. Wenn wir diesen Virialreihenansatz jetzt mal einem experimentell gemessenen Datensatz, wie den skizzierten Kurven in Abbildung 1.14, an die Seite stellen, dann sehen wir, dass diese erstmal rein phänomenologische, mathematische Gleichung sich dem realen Fall ganz gut anschmiegt. Also das heißt, dieser Ansatz ist rein mathematisch, phänomenologisch gut geeignet, um so einen realen Datensatz zu beschreiben. Wir haben jetzt erstmal noch keine Ahnung, was die physikalische Bedeutung dieser Virialkoeffizienten ist, können aber nichtsdestotrotz erstmal so hinnehmen, dass das ein pragmatischer Ansatz ist, um der Realität näher zu kommen. Das passt erstmal. Wir können eine physikochemische Bedeutung erkennen in diesem Virialansatz, wenn wir den überführen in die van der Waals-Gleichung. Das ist nämlich möglich. Wir können den Virialansatz mit der van der Waals-Gleichung in Bezug bringen. Das ist jetzt eine etwas längere mathematische Herleitung. Die möchte ich jetzt nicht in dieser Digitalvorlesung hier vordiktieren. Sie finden die in unserem Begleitskript. Das ist Gleichung 46 bis Gleichung 48. In Gleichung 46 gehen wir erstmal von der van der Waals-Form aus und dann stellen wir die ein bisschen um. Ne, klammern wir was aus, schreiben was um, machen dabei noch so eine Näherung. Und am Ende landen wir bei Gleichung 48. Das ist die Virialform. Und diese ganze Herleitung, die funktioniert jetzt in beide Richtungen. Das heißt, wir könnten auch den umgekehrten Weg gehen und bei der Virialform Gleichung 48 starten und zur van der Waals-Form Gleichung 46 kommen. Dadurch sehen wir, die van der Waals-Form ist in die Virialform überführbar und umgekehrt. Was wir auch hierbei durch einen Vergleich dieser beiden Formen sehen, ist, dass dieser phänomenologische zweite Virialkoeffizient b mit den van der Waals-Parametern klein b und klein a zu tun hat. Groß B ist nämlich nichts anderes als klein b minus klein a durch RT. Hier können wir was ganz Interessantes feststellen. Zunächst sei herausgestellt, solche Potenzreihenentwicklungen sind ja, wie gerade schon angeklungen, ein häufiges, typisches, pragmatisches Werkzeug in der physikalischen Chemie. Und häufig reicht das aus, sie gar nicht so in sehr hoher Grade fortführen zu müssen, sondern oftmals reicht das erste oder zweite Glied schon aus und die Reihe kann danach abgebrochen werden. Das heißt, wir können die Potenzreihe, also die Virialreihe für das reale Gas, mit ganz guter Konfidenz schon hinter dem Term B mal P abbrechen. Die weiteren Terme C mal P Quadrat, D mal P hoch 3 und so weiter, die brauchen wir meistens pragmatisch gar nicht. Wenn wir das jetzt tun, dann steht da ja eine um einen Summanden erweiterte ideale Gasgleichung. P mal V quer ist gleich RT plus Groß B mal P. Und wenn das Groß B jetzt zufällig mal 0 ist, dann bedeutet das ja, dass dann da wieder die ideale Gasgleichung steht. Wann ist denn das der Fall? Wann hat denn das Groß B den Wert 0? Na, das muss ja der Fall sein, wenn die beiden van der Waals-Parameter, aus denen sich Groß B zusammensetzt, sich gegenseitig aufheben. Ne? Also wenn das klein b sich genau gegen das klein a durch RT aufhebt. Das ist der Fall bei einer bestimmten Temperatur, der sogenannten Boyle-Temperatur, wieder benannt nach dem irischen Naturforscher Robert Boyle, den wir in unserer letzten Lehreinheit schon kennengelernt hatten beim Boyle-Mariottschen Gesetz. TB ist gleich klein a durch R mal klein b. Wenn das gegeben ist, wird der zweite Virialkoeffizient rein mathematisch 0 und das heißt, die nach dem ersten Glied abgebrochene Virialreihenentwicklung wird identisch mit der idealen Gasgleichung. Diese Boyle-Temperatur ist also was ganz Besonderes. Was ist denn da los? Naja, in der mathematischen Form, wie wir sie uns gerade eben klar gemacht haben, steht da klein a durch klein b mal r. Im Zähler steht also etwas, was mit anziehenden Wechselwirkungen zu tun hat. Im Nenner steht etwas, was mit abstoßenden Wechselwirkungen zu tun hat. Das heißt, bei der Boyle-Temperatur sind diese verschiedenen Arten der Wechselwirkungen also in einer Art Balance zueinander. Die anziehenden und die abstoßenden Wechselwirkungen halten sich die Waage. Das äußert sich dann so, als wären sie gar nicht da. Und das entspricht dem Zustand eines idealen Gases. Da das nun nicht exakt so ist, das heißt, es ist nicht so, dass die Wechselwirkungen nicht da sind, sondern so, dass sie zwar da sind, aber in Waage sind, nennen wir diesen Zustand jetzt nicht echt ideal, sondern pseudo- oder quasi-ideal. Kurz zur Einordnung, die Boyle-Temperatur beispielsweise von Helium ist 22,64 Kelvin, die Boyle-Temperatur von Luft ist 346,8 Kelvin. Noch als kurzer Hinweis, dieselbe Virialreihenentwicklung, die wir gerade für die Variable P diskutiert haben, die kann man auch machen nach der Variable 1 durch V oder 1 durch V quer. Das ist Ihnen im Skript in Gleichung 5051 dargelegt. Viele Lehrbücher machen das so, deswegen sei das hier noch nachgeschoben. Noch eine weitere kurze Fußnote dazu. In dieser Form der Virialreihenentwicklung können wir durch Blick auf die physikalischen Einheiten sehen, dass der zweite Virialkoeffizient die Dimension eines Volumens hat. Das können wir natürlich auch aus der Virialreihenentwicklung nach P schließen, die wir gerade eben ausführlicher diskutiert haben. Dort haben die ganzen Summanden ja die Dimension einer Energie, wie wir uns vorhin schon klar gemacht haben, also Newtonmeter. Und der Virialkoeffizient groß B, der tritt ja als Produkt mit P auf. Und P hat die Dimension Newton pro Quadratmeter. Und damit da nun insgesamt Newton mal Meter rauskommt, muss das B die Einheit Kubikmeter haben. Eben die Einheit eines Volumens. Dieses Volumen, das der zweite Virialkoeffizient angibt, hat eine physikochemische Bedeutung. Das ist nämlich genau das vorhin schon genannte ausgeschlossene Volumen. Es gibt den Teil des Systems an, der nicht durch Teilchen belegt werden kann, weil es Volumenbereiche im System gibt, die schon durch andere Teilchen belegt sind und die einen gewissen Bereich um ihren Schwerpunkt herum durch starke abstoßende Wechselwirkungen für andere Teilchen unzugänglich machen. Eben ausschließen. Wir haben jetzt die Zustandsgleichung des realen Gases kennengelernt. Die van der Waals-Gleichung. Lassen Sie uns jetzt diese Gleichung noch mal ein bisschen diskutieren. Wie sehen denn beispielsweise Kurven aus, die wir gemäß der van der Waals-Gleichung auftragen? Das ist in Abbildung 1.15 dargestellt. In dieser Abbildung ist auch wieder sehr viel gezeichnet. Deshalb wollen wir uns auch die wieder mal Schritt für Schritt vornehmen. Ignorieren Sie da bitte erstmal alles, was grau gezeichnet ist. Das ist einfach der Vollständigkeit halber übernommen aus Abbildung 1.14. Was da jetzt wichtig ist, ist vor allem die ganz unterste Kurve, die nicht grau gezeichnet ist, auf die wir gleich noch kommen. Schauen wir zum Beginn der Diskussion zunächst erstmal wieder auf die Kurven im Hochtemperaturbereich. Wir haben uns vorhin in unserer Diskussion schon klar gemacht, dass sich ein reales Gas bei hohen Temperaturen praktisch wie ein ideales Gas verhält. Und so würden wir erwarten, dass die van der Waals-Isothermen bei hohen Temperaturen Hyperbeln sind. Und das sind sie auch, wie wir in Abbildung 1.15 in der rechten oberen Ecke sehen. Wenn wir die van der Waals-Gleichung auftragen bei etwas geringeren Temperaturen, dann kommen da diese Hyperbeln mit einem Schlenker bei heraus, die wir auch in Abbildung 1.14 schon diskutiert hatten. Und hier können wir es übrigens durch Anpassung der mathematischen Kurve an einen real gemessenen Datensatz, diese van der Waals-Parameter klein a und klein b bestimmen als Anpassungsparameter. Und daraus beispielsweise molekulare Informationen gewinnen. Wir haben ja schon gesagt, der van der Waals-Parameter B beispielsweise, der hat was mit dem Molekülvolumen zu tun. Und wenn wir den jetzt bestimmen, durch einen Fit eines real gemessenen Datensatzes an die van der Waals-Gleichung, dann kriegen wir den raus. Und dann haben wir daraus Informationen über eine molekulare Größe, eben die Molekülgröße gewonnen. Das ist ja ganz interessant. Jetzt schauen wir aber mal auf den Bereich bei Temperaturen kleiner der kritischen Temperatur, kleiner T-Krit. Das sind die Kurven in Abbildung 1.14 gewesen, die so ein horizontales Teilstück hatten. Dazu schauen wir jetzt auf die ganz untere Kurve, die schwarz gezeichnete Kurve in diesem ansonsten grauen Bereich in Abbildung 1.15. Diese Kurve hat einen besonderen Bereich, der rot markiert ist und der ist physikalisch unsinnig. Diskutieren wir doch diese Kurve nochmal, so wie wir das vorhin getan haben, indem wir quasi so ein Kompressionsexperiment uns vorstellen. Das heißt, wir gehen mal von rechts nach links entlang der Kurve. Starten bei hohen Volumina und kleinen Drücken und komprimieren jetzt unser Gas, indem wir das Volumen verringern und wandern dabei entlang der Kurve von rechts nach links. Und dann schauen wir mal, ob das Sinn macht. Also wir starten bei großen Volumina und kleinen Drücken und wenn wir jetzt das Gas komprimieren, dann steigt zunächst der Druck bei sinkendem Volumen näherungsweise gemäß einer Hyperbelform. Das ergibt erstmal Sinn. Wenn wir jetzt aber immer weiter von rechts nach links gehen, dann kommen wir irgendwann an einen Punkt, wo die Kurve ein Maximum hat und dann bei weiterer Kompression abfällt. Und dann, wenn wir da weitergehen, dann geht sie irgendwann durch ein Minimum und geht dann bei noch weiterer Kompression wieder hoch. Dieser Kurvenbereich, das ist der, der orange-rot markiert ist in Abbildung 1.15, der ist physikalisch unsinnig. Denn das würde ja heißen, bei Kompression des Gases sinkt der Druck. Das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Das ergibt sich aber mathematisch so aus der van der Waals-Gleichung. Das heißt, hier haben wir jetzt einen Bereich, der sich einfach rein mathematisch aus der Mathematik der van der Waals-Gleichung sozusagen ergibt, der aber physikochemisch unsinnig ist. Wir wissen schon, was in diesem Bereich eigentlich passiert, nämlich Kondensation, ein horizontaler Kurvenverlauf, wie wir ihn in Abbildung 1.14 diskutiert hatten. Wir müssen also diesen realen Kurvenabschnitt da rein konstruieren. Wir müssen eine horizontale Linie da reinlegen, zwischen zwei Punkte, die in diesem Diagramm auch als zwei Punkte eingezeichnet sind. Jetzt fragen wir uns nur, ja, wo sollen wir diese Punkte jetzt hinlegen? In diesem Bereich der Schleifenform der van der Waals-Kurve können wir ja sehr viele Horizontalen prinzipiell reinlegen. Können die hochlegen, können die tief legen, können die ungefähr so in die Mitte legen. Wo sollen wir die jetzt hinlegen? Dazu kann uns folgender Gedanke anleiten. Wir haben ja hier ein PV-Diagramm. Wenn wir die Fläche unterhalb einer Kurve in so einem Diagramm integrieren, dann hat die Dimension P mal V, Newton pro Quadratmeter mal Kubikmeter. Das ist gleich Newtonmeter, das ist Joule, also das ist die Dimension einer Arbeit. Die Fläche unter einer Kurve in so einem Diagramm gibt uns also eine Arbeitsleistung wieder. Beispielsweise die Arbeit, die wir beim Komprimieren verrichten. Und wenn wir jetzt also entlang dieser Kurve von rechts nach links gehen, also sprich ein Kompressionsexperiment durchführen, dann muss die dabei verrichtete Arbeit gleich sein, egal ob wir entlang der van der Waals-Schleife gehen oder ob wir entlang der realistischen Kurve mit dem horizontalen Abschnitt gehen. Das heißt, die Fläche zwischen der Horizontalkurve und den darüber und darunter liegenden van der Waals-Schleifen muss bei der links darüber und rechts darunter liegenden Schleife gleich sein. Das ist in dem Diagramm in Abbildung 1.15 auch eingezeichnet. Diese Art der Konstruktion nennen wir Maxwell-Konstruktion. Wir legen hierbei eine horizontale Linie in die Van der Waals-Schleife so rein, dass der Flächeninhalt, den diese horizontale Linie mit der Van der Waals-Schleife links und rechts jeweils einschließt, gleich ist. Dann ist die geleistete Arbeit beim Gehen eines Weges entlang der Van der Waals-Schleife gleich der geleisteten Arbeit beim Gehen eines Weges entlang der Kurve mit dem horizontalen Kurvenabschnitt, weil ja beides einfach dem Gesamtflächeninhalt unter der jeweiligen Kurve entspricht. Und der ist dann ja gleich. Das heißt, wir können uns aus der Van der Waals-Gleichung, die uns so eine Kurve mit einer Schleife ergibt, die realistische Kurve mit einem horizontalen Abschnitt mit der Maxwell-Konstruktion konstruieren. Wir haben damit dann einen Bereich innerhalb der Van der Waals-Kurve, in dem ein Zweiphasensystem vorliegt. Und der ist in Abbildung 1.15 für alle Kurven durch diese hellblaue, einhüllende Kurve dargestellt. Außerhalb dieses Bereiches liegt ein Einphasengebiet vor, innerhalb dieses Bereiches liegt ein Zweiphasengebiet vor. Der Einphasenzustand ist bei kleinen Drücken und hohen Volumina ein Gas und bei hohen Drücken und kleinen Volumina eine Flüssigkeit. Wenn wir von rechts nach links entlang des horizontalen Linienabschnitts gehen, dann ist das ein Kompressions-, also ein Kondensationsexperiment. Wenn wir umgekehrt von links nach rechts gehen, dann ist das ein Expansions-, also ein Verdampfungsexperiment. Der Druck bleibt in beiden Fällen gleich und denotiert den Dampfdruck des Stoffes bei dieser Temperatur. Im Hintergrund des Diagramms sehen Sie ein Stück weiter oben noch eine zweite derartige Schleife angedeutet. Das ist eine zweite Van der Waals-Schleife, die für eine etwas höhere Temperatur gilt. Die hat dieselbe Grundform der Kurve, ist aber jetzt ein Stück nach oben verschoben und da liegt dieser horizontale Abschnitt bei einem höheren Dampfdruck vor. Das heißt, der Dampfdruck ist bei einer höheren Temperatur höher. Wir werden später im Laufe unserer Vorlesung noch einen weiteren Blickwinkel auf den Dampfdruck bekommen. Dampfdruck können wir uns auch wie folgt vorstellen. Stellen wir uns mal vor, wir haben ein Gefäß, das evakuiert ist und darin haben wir jetzt eine bestimmte Menge unserer Substanz als Flüssigkeit vorliegen. Dann werden sofort Moleküle anfangen, die flüssige Phase zu verlassen und in die Gasphase übergehen. Dadurch baut sich nach und nach ein Druck in der Atmosphäre dieses Systems auf und wirkt dem Austritt von Molekülen aus dem Flüssigkeitsverband entgegen. Das heißt, Moleküle treten dann nicht mehr so leicht aus der flüssigen in die Gasphase über. Irgendwann kommt es zu einem Gleichgewicht und wir haben dann ein flüssig-gasförmig Gleichgewicht vorliegen. Und der Druck, der sich dann in der Atmosphäre eingestellt hat, das ist der Dampfdruck. Und der ist natürlich höher bei höherer Temperatur, weil dabei das Lösen der Moleküle aus dem Verbund der flüssigen Phase erleichtert ist. Die haben dann ja mehr kinetische Energie. Wir erinnern uns an das Lennard-Jones-Potenzial vorhin. Da gibt es dann also eine höhere Verdampfungstendenz der Teilchen. Das heißt, da treten dann mehr Teilchen aus dem flüssigen Verband in die Gasphase über und bauen dann da einen höheren Dampfdruck auf. Den exakten mathematischen Zusammenhang zwischen Dampfdruck und Temperatur, den lernen wir in unserer 12. Lehreinheit noch kennen. Der ist durch die sogenannte Clausius-Clapeyron'sche Gleichung beschrieben, die wir dann eben noch kennenlernen werden. Lassen Sie uns noch einen weiteren Aspekt in unsere Betrachtung hineinnehmen. Wenn wir nochmal dieses Gedankenexperiment machen, dass wir entlang der Van der Waals-Schleife wandern sozusagen, also dass wir bei hohen Volumina und kleinen Drücken starten und dann ein Kompressionsexperiment diskutieren, dann haben wir ja schon gesagt, am Anfang entspricht die Van der Waals-Kurvenform erstmal sehr gut dem tatsächlich beobachteten experimentellen Verlauf. Das heißt, wenn wir da jetzt ganz rechts unten starten, dann nimmt erstmal der Druck einigermaßen hyperbolisch zu bei Verringerung des Volumens. Und dann kommen wir irgendwann an diesen Punkt, der in Abbildung 1.15 als Punkt eingezeichnet ist, wo das jetzt abbiegen sollte auf diesen horizontalen Kurvenabschnitt, der da mit der Maxwell-Konstruktion reingelegt wurde, wo dann Kondensation eintritt. Rein physikalisch müsste das System das ja erstmal nicht tun. Denn würden wir jetzt auf der Van der Waals-Schleife noch ein Stück weiter wandern, dann wäre das ja erstmal nicht physikalisch unsinnig. Das wird dann unsinnig in diesem rot gezeichneten Abschnitt. Also wo dann der Druck gemäß Van der Waals-Schleife abnimmt beim Komprimieren. Aber bis dahin gibt es ja noch einen Kurvenabschnitt, wo er weiter zunimmt. Das ist der Kurvenabschnitt zwischen dem Punkt, der da in Abbildung 1.15 eingezeichnet ist, und dem Maximum der Van der Waals-Schleife. In diesem Bereich der Kurve steigt weiterhin der Druck bei Kompression an, was erstmal physikalisch sinnig ist. Dass da jetzt eigentlich schon Kondensation und Ausbildung einer flüssigen Phase vorliegen müsste, das wissen wir aus der Maxwell-Konstruktion. Aber das weiß ja unser System nicht sozusagen. Theoretisch, rein von der Physik her, dürfte es jetzt auch erstmal ein Stück weiter entlang der Van der Waals-Schleife gehen. Erst ab dem Punkt, wo dann eben der physikalisch sinnlose Bereich auftritt. Also zwischen dem Maximum und dem Minimum der Van der Waals-Schleife, der in Abbildung 1.15 rot gezeichnet ist. Ab da ist es wirklich physikochemisch unsinnig. Das heißt, wir können noch einen zweiten Bereich in dieses Diagramm hineinzeichnen. Das ist durch diese dunkelblau markierte Einhüllende wiedergegeben. Diese Einhüllende markiert uns die Extrempunkte der Van der Waals-Schleifen. Die verbindet die Extrempunkte aller Van der Waals-Schleifen, also sprich dieser einen dunkelgrau-schwarz gezeichneten Abbildung 1.15, die wir die ganze Zeit diskutieren, und auch dieser hellgrauen darüber und auch aller weiteren, die jetzt hier nicht mit eingezeichnet sind, die aber natürlich auch existieren. In diesem Bereich haben wirklich alle Wanderwalzschleifen einen physikalisch sinnlosen Kurvenabschnitt. Das heißt, hier tritt definitiv Verflüssigung, Kondensation ein beim Komprimieren. Hier liegt also definitiv ein Zweiphasengebiet vor. Wir hatten aber vorhin gesagt, dass dieses Zweiphasengebiet eigentlich durch die hier hellblau markierte Einhüllende eingegrenzt ist, die Punkte markiert, an denen diese Maxwell-Konstruktion die Wanderwalzschleife schneidet. Was ist denn nun richtig? Nun im Prinzip beides. An sich sollte eine flüssige Phase tatsächlich schon innerhalb dieses hellblau markierten Bereiches vorliegen. De facto muss sie es aber streng genommen erst innerhalb des dunkelblau eingegrenzten Bereichs. Das heißt, wenn wir entlang der Wanderwalzschleife beispielsweise wieder in einem Kompressionsexperiment gehen, dann ist es möglich, dass wir auch in dieses Zwei-Phasen-Gebiet vordringen und es bleibt aber jetzt doch erstmal einphasig. Das heißt, dass wir auf der Wanderwalzschleife weiter wandern über diesen als Punkt eingezeichneten Punkt, wo jetzt schon die nach Maxwell-Konstruktion reingezeichnete horizontale Gerade einsetzt, weiter wandern bis zum Maximum der Wanderwalzschleife und eben nicht schon entlang der horizontalen. Was ist der Grund dafür, dass das möglich ist? Dass wir hier jetzt also in einem Bereich sind, wo eigentlich schon Kondensation einsetzen müsste, das jetzt aber erstmal nicht erfolgt. Nun, wenn wir eine zweite Phase bilden wollen, hier konkret in Form erster kleiner Flüssigkeitströpfchen einer kondensierten Phase, dann kommt damit einher die Ausbildung von Phasengrenzflächen. Und da liegt etwas vor, das nennen wir Grenzflächenspannung. Wir können salopp sagen, Grenzflächen mag die Natur nicht. Deswegen versucht sie auch immer klein zu halten. Und deswegen haben Tröpfchen eine Kugelgestalt, weil eine Kugel die geometrische Form ist, die ein bestimmtes Volumen, was durch die Menge des Flüssigkeitsvolumens vorgegeben ist, in einer kleinstmöglichen Oberfläche einhüllt. Das stimmt nicht ganz mit der Kugelform übrigens, ne? Tröpfchen, wissen wir ja, haben so eine Regentropfenform. Das ist eine durch die Gravitation verzerrte Kugel. In Schwerelosigkeit, beispielsweise in einer Raumstation, da sind Flüssigkeitströpfchen aber echt kugelförmig. Und diese Grenzflächenspannung, die verhindert es jetzt ein Stück weit, dass sich eine neue Phase bildet. Thermodynamisch gesehen sind wir dann zwar eigentlich schon in dem Gebiet, wo eine zweite Phase sich bilden sollte, aber weil das eben einhergeht mit der Ausbildung von Grenzfläche und da gibt es eine Grenzflächenspannung, die ungünstig ist, ist das erstmal ein Stück weit gehemmt. Diesen Bereich bezeichnen wir also als metastabilen Zustand. Solange wir das Experiment vorsichtig durchführen und es keine größeren Fluktuationen gibt, können wir ein ganzes Stück weit in dieses eigentlich Zweiphasengebiet hineinlaufen und das System bleibt nichtsdestotrotz erstmal noch einphasig. Wir dringen damit also dann in diesen metastabilen Bereich vor. Sobald es aber mal eine groß genug zufällige Fluktuation gibt, setzt dann spontan Kondensation ein. Wir haben vorhin schon eine dieser Kurven in Abbildung 1.14, die sich natürlich auch in Abbildung 1.15 wiederfindet, besonders herausgestellt. Sie ist auch durch eine eigene Farbe, durch Grün, hier besonders gekennzeichnet. Das ist die Kurve bei der kritischen Temperatur. Bei dieser kritischen Temperatur sind die Wanderwalzschleifen jetzt so klein geworden, dass sie auf einen Punkt zusammenfallen. Die Kurve hat dort einen Sattelpunkt. Und in diesem Punkt fällt auch das Maximum sowohl der hellblauen als auch der dunkelblauen Einhüllenden. Diesen Punkt nennen wir den kritischen Punkt. Er hat die Zustandsvariablen T-Krit, P-Krit und V-Krit. Alle Kurven, die jenseits des kritischen Punktes liegen, haben kein Zweiphasengebiet. Alle Kurven, die unterhalb des kritischen Punktes liegen, haben ein Zweiphasengebiet. Das heißt, der kritische Punkt markiert uns den Punkt, unterhalb dessen Verflüssigung möglich ist. Gase jenseits des kritischen Punktes haben keine flüssige Phase, können also nicht verflüssigt werden. Sie können komprimiert werden, verflüssigen sich dabei aber nicht. Wir nennen diese Gase daher auch überkritische Gase. Wir werden den kritischen Punkt aus mehrerlei anderen Perspektiven noch weiter im Laufe unserer Vorlesung kennenlernen. Noch ein kurzer mathematischer Zusatz. In dieser grünen Kurve, die bei der kritischen Temperatur gilt, da fallen ja jetzt die Extrema, die die ganzen Wanderwalzschleifen darunter haben, sowie auch deren Wendepunkte in einem Punkt zusammen, nämlich im kritischen Punkt. Das heißt, über die erste und zweite Ableitung der Wanderwalzgleichung lässt sich das mathematisch behandeln. Und die darin auftretenden Wanderwalzkoeffizienten, klein a und klein b, können auf diese Weise in Verbindung gebracht werden mit den kritischen Zustandsvariablen p-Krit und v-Krit. Das ist Ihnen im Begleitskript in den Gleichungen 52 bis 56 mal vorgerechnet. Möchte ich jetzt hier aber auch im Einzelnen nicht durchdiskutieren. Das können Sie selbstständig im Skript nachlesen. Damit sind wir am Ende dieser Lehreinheit angelangt. Lassen Sie uns nochmal kurz bilanzieren. Wir sind in dieser Lehreinheit einem von zwei grundlegenden wissenschaftlichen Ansätzen gefolgt, um ein zunächst zu einfaches Modell den realen Gegebenheiten anzupassen. Das heißt, es zu verbessern. Nämlich dem Ansatz, die Grundform des idealen Ansatzes beizubehalten und das Modell durch Korrekturterme anzupassen, also zu verfeinern. Dazu haben wir seinerseits zwei Ansätze verfolgt. Eine konzeptuelle Anpassung, die uns zur Van-der-Waals-Gleichung geführt hat, und eine phänomenologische Anpassung, nämlich einfach die Entwicklung in eine Potenzreihe, die wir im Rahmen der Virialreihenentwicklung vollzogen haben. Beide Ansätze und beide Gleichungsformen haben natürlich etwas miteinander zu tun und lassen sich auch ineinander überführen. Und so sind beispielsweise auch die darin auftretenden Parameter miteinander verwandt. Konkret ist der zweite Virialkoeffizient, groß B, mit den van der Waals-Parametern klein a und klein b in direktem mathematischen Zusammenhang. Soweit, dass wenn die letztgenannten in Balance sind, sprich wenn die dahinterstehenden anziehenden und abstoßenden Wechselwirkungen sich die Waage halten, der zweite Virialkoeffizient 0 wird, sodass die Virialreihenentwicklung auf die ideale Gasgleichung zurückfällt, wonach sich ein reales Gas bei diesen Bedingungen wie ein ideales Gas verhält. Diesen Zustand nennen wir Pseudo- oder Quasi-Ideal. Was uns letztlich als Ergebnis dabei in die Hände fiel, ist ein sehr weitreichendes Modell, das nicht nur das Verhalten von Gasen quantitativ voll korrekt erklärt, sondern das uns überdies auch die Existenz kondensierter Phasen erklärt und quantitativ abbildet. Ein kleiner Nebenbefund in diesem Kontext dieser Lehreinheit war, dass wir dabei nochmal auf so Prinzipien wie Stabilität, Instabilität und Metastabilität zurückgekommen sind. Wir können also festhalten, dass wir in dieser Lehreinheit erste Ansätze dafür gefunden haben, zu verstehen, warum es kondensierte Phasen gibt. Und das war ja eine unserer Grundfragen, mit denen wir die ganze physikalische Chemie motiviert hatten. Das ist so, weil die van der Waals-Gleichung das eben hergibt und sich das so ergibt bei kleinen Temperaturen. Die mathematische Basis dafür sind die van der Waals-Parameter klein a und klein b, die ihrerseits Wechselwirkungen zwischen den Teilchen anziehender und abstoßender Gestalt widerspiegeln und deren Zusammenspiel reflektieren. Die eigentliche, noch tiefer gehende Erklärung, warum es solche kondensierten Phasen gibt, wird uns später die sogenannte freie Energie liefern. Das ist eine ganz herausragend wichtige Energiegröße im Gebiet der Thermodynamik und wir können sagen der ganzen physikalischen Chemie. Denn die ist nämlich schlichtweg bei manchen Kombinationen von Druck und Temperatur vorteilhafter für den kondensierten Zustand als für den gasförmigen Zustand. Und das ist der eigentliche, tiefliegende Grund dafür, warum eine Substanz bei diesen Bedingungen ein Gas ist und bei jenen Bedingungen eine kondensierte Phase ergibt. Auf Teilchenebene betrachtet kommt das durch Wechselwirkungen und das Wechselspiel derselben miteinander und mit der vorliegenden thermischen Energie, was sich im Teilchenbild auf eine kinetische Energie der Teilchen übersetzen lässt, zustande. Und diese Wechselwirkungen werden in der van der Waals-Gleichung bilanziert, wie wir es in dieser Lehreinheit gesehen haben und auch ebenso angesetzt haben. Die van der Waals-Gleichung und ihre Schwesterform, die Virialgleichung, erklären uns also die Existenz kondensierter Phasen. Und kondensierte Phasen sind wirklich klasse, denn ohne sie wäre das ganze Universum ein ideales Gas. Und es gäbe darin keine komplexen Strukturen und damit auch kein Leben. Das heißt, neben der Gravitationswechselwirkung, die uns im Universum überhaupt erstmal Materie zusammenbringt und dafür sorgt, dass sich kosmische Wolken, Galaxien, Sterne und Planeten bilden, sorgen die Wechselwirkungen zwischen Teilchen, die in der van der Waals-Gleichung bilanziert sind, dafür, dass wir so eine tolle Welt haben. Kurze Anmerkung dazu noch. Planeten sind im Grunde eigentlich nur Abnormalitäten im weitgehend leeren und großen Weltraum. Und auch die Elemente, aus denen diese Planeten und auch wir bestehen, sind im Grunde nur Spurenverunreinigungen im Universum, das ansonsten im Wesentlichen aus Wasserstoff zu nahezu 90% und Helium zu nahezu 10% besteht. Alle anderen Elemente im Universum summieren sich zusammen auf gerade mal 0,1%. Das heißt, wir und unsere Welt sind wirklich was ganz Besonderes. Und deshalb sollten wir sie erhalten.